Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Ja, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Kennt ihr eigentlich schon unsere Magazine? Darin behandeln wir nämlich Themen, die unheimlich spannend, aber leider zu kurz für ein ganzes Buch sind. Ja, und zu lang für einen Blogartikel. Und unser erstes Magazin drehte sich rund um das Thema Aggression bei Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren. Und wir haben so viel tolles Feedback von den LeserInnen bekommen, dass wir uns gedacht haben, dass wir ergänzend dazu unbedingt mal eine Podcast-Folge machen wollen, die die Thematik auch bei größeren Kindern behandelt. Dazu haben wir den Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten Dr. Michael Elpers eingeladen. Mit ihm haben wir hier im Podcast schon über psychische Erkrankungen von Kindern und Mobbing gesprochen. Wenn eure Kinder davon betroffen sind, hört auch unbedingt mal in diese Folgen rein. Herr Dr. Elpers, schön, dass Sie Zeit und Lust hatten, noch einmal zu uns ins Studio zu kommen.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf und ich freue mich schon aufs Gespräch.
Ja, wir freuen uns wirklich sehr, vor allem deswegen, weil wir wissen, dass das Thema Aggressionen ganz vielen Eltern unter den Nägeln brennt. Lassen Sie uns zuallererst einmal eine Definition des Begriffs als gemeinsame Gesprächsgrundlage schaffen. Was ist denn aggressives Verhalten bei Kindern und Jugendlichen?
Da wird es natürlich sofort etwas schwierig, weil es gibt nicht die eine Definition von Aggressivität und Aggression bei Kindern und Jugendlichen. Gucken wir mal in psychologische Lexika rein, dann steht da häufig, Aggression ist die Absicht, jemandem anderen bewusst Schaden zuzufügen. Das ist natürlich viel zu einfach formuliert. Ein kleines Kind im Kindergarten wird nicht bewusst dem anderen Kind irgendeinen Schaden zufügen wollen. Es wird halt eher versuchen, zum Beispiel kurz ein Spielzeug wegzunehmen und zu gucken, was passiert, und lernt daraus, wie weit kann ich meine Grenzen gehen, wie weit kann ich das austesten. Trotzverhalten entsteht, ist ja auch eine Form von aggressivem Handeln, kann dadurch entstehen, dass Kinder etwas vermeiden wollen oder dass sie wütend sind und unbedingt etwas durchsetzen wollen. Bei älteren Kindern auf dem Schulhof zum Beispiel, Grundschulalter, ist es schon häufiger so, dass sehr viel auch nach Hierarchien geguckt werden. Und da ist es aber auch wichtig, dass Mädchen und Jungs unterschiedlich in ihrem aggressiven Verhalten sein können. Und bei Jugendlichen ist es dann tatsächlich so, dass es Formen von Aggressionen und aggressivem Verhalten gibt, die natürlich bewusst auch schädigen können. Und so ist das manchmal ein fließender Übergang, der mit ganz vielen anderen Faktoren auch noch zusammenhängt.
Also jetzt nochmal ganz konkret, also gibt es altersabhängige Gründe für aggressives Verhalten bei Kindern? Also klar, im Kita-Alter haben Sie gerade gesagt, da ist es meistens nicht bewusst, sondern einfach also ein spontaner Impuls. Aber Sie haben jetzt auch gerade gesagt, also bei Jugendlichen kann das auch schon bewusst sein. Warum sind Jugendliche aggressiv?
Jugendliche können innerhalb ihrer gleichaltrigen Gruppe versuchen, sich durch aggressives Verhalten ein Stück weit stärker hervorzuheben. Das hatte ich ja auch schon zu dem Thema Mobbing gesagt. Mobbing ist ja auch ein aggressives Verhalten. Und das hat wieder die bewusste Schädigung als Hintergrund, das Mobbingverhalten. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, dass Jugendliche einfach aufgrund ihrer pubertären Entwicklung ihre Kräfte ausprobieren, zum Beispiel, dass sie aufgrund ihrer mit der Pubertät zusammenhängenden Hirnentwicklung und dem Hirnumbau impulsiver reagieren als Erwachsene zum Beispiel oder eben auch kleine Kinder. Und auch dann kann es zu spontaner Aggressivität kommen. Es ist immer sehr schwierig, über die gesamte Jugend aggressives Verhalten zu beschreiben, sondern man muss natürlich immer im Einzelnen gucken. Und das kann sehr unterschiedlich sein, muss gar nichts mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Aggression, aggressives Verhalten ist ja eine Emotion, ein Verhalten, das wir alle kennen. Mhm. Das ist auch etwas Normales. Das muss man immer auch dabei bedenken.
Okay. Ich würde gern kurz auf die kleineren Kinder zurückkommen. Es ist ja ganz häufig so, dass Kinder im Kita-Alter beißen, kneifen, schubsen und hauen. Und von den ErzieherInnen hört man dann ganz häufig, ja, sie müssen mit ihrem Kind unbedingt mal zu einem Psychiater gehen. Ist denn das wirklich notwendig?
Nein, erstmal nicht. Also wir hören das natürlich auch in der täglichen Sprechstunde. Mein Kind hat gebissen. Und da hat die Kindergärtnerin oder die Erzieherin gesagt, das muss mal beim Psychiater untersucht werden. Je jünger ein Kind ist, desto weniger Möglichkeiten hat es ja, Aggressionen, Gefühle auszudrücken. Babys schreien erstmal, um ihre Gefühle auszudrücken oder um zu zeigen, ich habe Hunger oder ich möchte etwas wahrnehmen. Und wir Eltern müssen diese Signale versuchen zu erkennen. Das fällt in einem leichter und dem anderen erstmal schwerer. Aber letztendlich schaffen wir das ja auch alle. Im Grundschulalter oder je jünger ein Kind ist, desto mehr setzt es den Körper ein. Also körperliche Aggressivität, um Dinge durchzusetzen. Während Jugendliche dann ja eher über eher subtilere Maßnahmen auch aggressiv sein können. Aggression heißt ja nicht nur immer, ich schlage zu. Aggression kann auch sein, ich grenze jemanden aus oder ich beleidige jemanden. Sprichwort Hate Speech im Internet zum Beispiel oder solche Dinge. Und das ist immer wichtig, dann auch ein Stück weit zu differenzieren. Aggression, aggressives Verhalten hat nichts immer nur mit körperlichem Verhalten zu tun. Und wenn ein Kind einmal im Kindergarten beißt, dann ist das keine psychische Auffälligkeit, grundsätzlich nicht. Mhm. Da muss ich mir auch immer angucken, woran kann das liegen. Wenn es aber vermehrt auftritt, immer wieder auftritt und es lässt sich auch durch erzieherische Maßnahmen nicht ändern, dann stellt sich natürlich die Frage, ob man mal einen Kinderpsychologen oder eine Kinderpsychologin einschaltet oder eben auch einen Kinderpsychiater. Mhm.
Häufig ist es ja auch einfach Kommunikation, wenn, also die können sich ja sprachlich auch noch nicht so gut ausdrücken. Jetzt habe ich gelesen, eine Beobachtungsstudie zur Entwicklung von 2223 Kindern, die im medizinischen Fachjournal JAMA Network Open vorgestellt wurde, die hatte ergeben, dass Kinder etwa mit 3,5 ihren Höhepunkt der Aggressivität haben und diese dann bis zum Grundschulalter abnimmt. Warum jetzt gerade 3,5? Ist das irgendwie zu begründen?
Ist eine überraschende Studie. Mhm. Ich sage das erstmal so. Was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man sich die Entwicklung von Kindern anguckt, ist Bewusstsein ja etwas, was sich auch langsam entwickelt. Kinder nehmen schon sehr früh, also schon im Babyalter, soziale Signale wahr. Das kann man sehr gut untersuchen. Mit der Sprachentwicklung fängt Erinnerungsfähigkeit an und dann auch das Gefühl für das eigene Bewusstsein und für das eigene Ich. Das ist ja ein Prozess, der sich entwickelt. Dennoch ist es so, dass im Kindergartenalter Aggression und aggressives Verhalten nicht bewusst eingesetzt wird, sondern Kinder, wenn sie so wollen, erstmal keine andere Möglichkeit haben, um Dinge durchzusetzen. Und je besser meine kognitiven Fähigkeiten sind, sprich, je besser ich Dinge hinterfragen kann, und das fängt im Grundschulalter dann natürlich an, mhm, desto mehr versuche ich natürlich andere Dinge, mit anderen Dingen meine Wünsche durchzusetzen. Trotzdem gibt's die klassische Prügelei auf dem Schulhof. Mhm. Die ist ja jetzt im Grundschulalter nicht so selten. Also, deshalb ist das auch ganz wichtig, da zu gucken, ist das wirklich so, dass im Grundschulalter das deutlich abnimmt.
Ja, also zumindest sagt diese Studie das. Ich weiß auch nicht so genau.
Wie kann ich denn meinem noch relativ kleinen Kind helfen, die Aggression zu kontrollieren? Also wir wissen ja, der präfrontale Kortex, der die Impulse heruntersteuern könnte, der funktioniert noch nicht wirklich gut in dem Alter. Darüber haben wir ja in unserem ersten Buch geschrieben. Aber gibt es trotzdem Dinge, die ich mit meinem Kind schon üben kann?
Einer der wichtigsten Dinge ist sicherlich, dass ich nicht als Elternteil Aggression und aggressives Verhalten vermeide oder es unterbinde komplett. Mhm. Weil dann lernt das Kind ja überhaupt nicht mit seinen aggressiven Impulsen umzugehen. Und Kinder, je jünger sie sind, lernen natürlich sehr über Vorbildfunktionen. Und die Vorbildfunktionen haben als erstes natürlich die Eltern, weil das die engste Bezugsperson ist. Wenn ich also selber Aggression als Erziehungsmittel einsetze, ist es sehr wahrscheinlich, dass mein Kind auch aggressives Verhalten zeigt. Ich muss eine Streitkultur zu Hause pflegen, die auch zeigt, dass es eine Wertschätzung gibt und dass alle in der Lage sind, auch Kompromisse zu finden. Das ist ja der Hintergrund, wie ein Streit auch ausgeführt werden soll. Das gelingt kleinen Kindern eigentlich ziemlich gut. Also diese aggressiven Handlungen, die sind ja das sind nur ganz kurze Sequenzen, die manchmal nur wenige Sekunden dauern. Und im Kindergarten sieht man dann häufig auch, dass die Kinder, die sich vorher noch massiv gestritten haben, plötzlich wieder ganz lieb miteinander spielen. Das hat also eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und im Übrigen gibt es auch Untersuchungen, insbesondere aus der 68er-Generation, die ja sehr die gewaltfreie Erziehung in den Vordergrund gestellt hat. Und selbst da war das in den Kindergärten so, dass die Kinder als erstes aggressives Handeln zur Konfliktlösung genutzt haben. Es ist also etwas, was in uns auch genetisch fixiert ist. Das muss man immer auch bedenken. Man darf es also nicht unterbinden. Das ist einer der wichtigsten Punkte, aber man muss auch klare Grenzen zeigen. Bis zu einem gewissen Grad darfst du gehen, aber dann ist auch Schluss und diese Grenze muss konsequent eingehalten werden, aber eben liebevoll konsequent und nicht selber aggressiv konsequent.
Das hatten Sie gerade angesprochen. Die Eltern zeigen denn Kinder, die in einer gewaltvollen Familie aufwachsen, wirklich zwangsläufig immer selber aggressives Verhalten?
Es gibt ja immer die Frage nach sogenannten schützenden Faktoren, also protektiven Faktoren. Warum zeigt ein Kind, das über Jahre misshandelt worden ist, trotz dieser schweren Misshandlung nicht auch ein aggressives Verhalten im Erwachsenenalter? Und da ist es so, dass es aber nur wenige Dinge gibt, die wirklich schon richtig bekannt sind. Also wenn ich eine vertrauensvolle Beziehung zum Beispiel als Erwachsene dann später aufbauen kann, auch im Jugendalter schon, ist es unwahrscheinlicher, dass ich immer wieder zu aggressivem Handeln neige. Wenn ich aber nur immer wieder lerne, dass dass nur mit Aggression, mit körperlicher Aggression Dinge durchgesetzt werden, aber auch mit Beleidigung, mit Zurückweisung, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich das selber auch als Mittel zur Durchsetzung meiner Ziele einsetze. Da gibt es leider sehr viele Studien drüber und das ist schon ein Faktor, der sehr, sehr wichtig ist.
Und ich bin ja Lehrerin, also wie kann ich denn einem Kind helfen, seine Aggression unter Kontrolle zu bekommen, wenn ich weiß oder vermute, dass das aggressive Verhalten durch das Elternhaus entsteht?
Es ist natürlich gerade, weil Sie Ihren Beruf als Lehrerin ansprechen, auch immer sehr, sehr schwierig, das mit den Eltern zu besprechen. Mhm. Oft, ich denke, die Erfahrung machen Sie ja auch, die machen wir auch in der Praxis. Nein, wir schlagen unser Kind nicht. Dabei ist eigentlich relativ bekannt, obwohl ja im Grundgesetz eigentlich verankert ist, dass es trotzdem in vielen Haushalten nach wie vor passiert. Man muss also erstmal sehr behutsam vorgehen und man muss vor allen Dingen, das gilt aber auch für meine Arbeit, sehr aufpassen, dass man das Vertrauen des Kindes nicht verliert. Also ich darf nicht ohne Wissen des Kindes mit den Eltern drüber sprechen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Eltern nicht ihr Kind schlagen, weil sie selber aggressiv sind, sondern weil sie häufig selber nicht mehr weiter wissen, weil sie sich hilflos fühlen in der Erziehung. Mhm. Da kann ich auch immer nur wiederholen, Erziehung ist nicht einfach von Kindern. Das ist schon auch eine Mammutaufgabe, diese Erfahrung machen, glaube ich, alle Eltern auch. Mhm. Und auf der anderen Seite sind viele Eltern auch durchaus froh, wenn man es anspricht. Wenn man es in einer ruhigen Atmosphäre anspricht und sagt, ich habe das Gefühl, dass sie selber an ihre Grenzen kommen und bevor jetzt noch mehr passiert, möchte ich es einfach mal ansprechen und vielleicht können wir gemeinsam gucken, welche Hilfen es auch gibt. Es gibt dann immer wieder Eltern, die auch sehr gut darauf reagieren, aber die Gefahr besteht natürlich, dass sie in ihrer Arbeit als Lehrerin dann oder als Pädagogin dann auch sehr zurückgewiesen werden und mit empörten Reaktionen reagieren. Rechnen müssen.
Ja, und aber also ohne, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich an die Eltern tatsächlich schlecht rankomme. Also ohne die Eltern kann ich mit dem Kind nicht arbeiten oder kann ich ein schützender Faktor fürs Kind sein oder kann ich das Kind, dem Kind andere Strategien beibringen? Immerhin sind die ja 5 Stunden am Tag, 6, 7 Stunden bei mir.
Ja, ich glaube, dass es in der Schule ganz wichtig ist, den Kindern positive Beispiele zur Konfliktlösung zu zeigen. Das kann man ja auch, da sind Sie sicherlich viel erfahrener als ich, aber da gibt es ja sicherlich viele Möglichkeiten, auch in der Gruppensituation, im Rollenspiel, um zu zeigen, wie kann ich Konflikte anders lösen? Wie kann ich auch meine Gefühle, meine Bedürfnisse anders durchsetzen? Ich glaube, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Es muss einem erstmal nur bewusst sein, dass das auch eine ganz wichtige Geschichte ist. Stelle ich das Kind bloß, also ich weiß, dass du geschlagen wirst und ich spreche jetzt mit deinen Eltern, wird man auch das Vertrauen verlieren. Mhm. Wenn ich aber blaue Flecken beim Kind sehe, also wenn ich, egal in welcher Rolle ich bin, sehe, dass das Kind misshandelt ist, dann habe ich natürlich auch eine Pflicht, das offen zu legen, muss es aber trotzdem mit dem Kind auch kommunizieren. Dazu kann ich dann nur raten. Mhm. Okay. Aber da die letzte Entscheidung treffen dann die Erwachsenen.
Jetzt kommt Werbung. Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Okay. Gibt es denn eigentlich genetische oder andere Faktoren, die auch aggressives Verhalten hervorrufen können? Also gibt es Kinder, die in einer super liebevollen, umsorgenden, zugewandten Familie aufwachsen und trotzdem aggressiv sind?
Es gibt natürlich psychische Erkrankungen, die mit aggressivem Handeln einhergehen. Ein Stichwort sind immer die Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome, ADS, die ja mit, da gibt es ja unterschiedliche Formen. Es gibt die reinen Aufmerksamkeitsstörungen, jetzt nur als Beispiel, dann gibt es aber auch die mit den Impulskontrollstörungen. Und da weiß man, weil Sie das Frontalhirn ja auch angesprochen haben und den präfrontalen Kortex, dass es hier häufig zu Impulskontrollstörungen kommt und die Kinder dann auch aggressiv handeln können. Gibt es keine vernünftige Behandlung, kann sich das in eine sogenannte Störung des Sozialverhaltens entwickeln. Das heißt, die Kinder fangen an, bewusst Regeln zu brechen. Es ist also sozusagen eine konsequente Entwicklung in eine bestimmte Richtung, weil vorher nicht pädagogisch, erzieherisch eingegriffen wurde. Da sage ich jetzt gar nicht psychiatrisch eingegriffen wurde, weil das ist ja noch eine, da steht er nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und auch anhand dieses Beispiels des ADS ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, Kinder mit dieser Problematik reagieren nicht auf Negativsanktionen. Also wenn ich strafe, erreiche ich häufig das Gegenteil. Ich bin als Elternteil dann frustriert und erhöhe meinetwegen noch das Strafmaß, aber so komme ich in einen Teufelskreis. Mhm. Und das passiert natürlich bei anderen Kindern, die kein ADS haben, grundsätzlich genauso. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man versucht, genetische Aspekte zu finden, warum werden Menschen aggressiv, und wollte so vor allen Dingen in den USA dann auch zeigen, warum gibt es aggressive Straftäter und wie kann man die behandeln. Letztendlich war das aber nicht wegweisend. Das hat nicht dazu geführt, dass man das Aggressionsgen in irgendeiner Weise gefunden hat. Also da ist menschliche Psyche, menschliche Persönlichkeit einfach viel komplizierter. Mhm. Es ist immer wichtig zu akzeptieren, dass Aggression und aggressives Handeln ein Teil von uns ist und dass das nicht wegzudenken ist aus unserem Leben. Positiv wie negativ, und damit umzugehen, das ist ein wichtiger Aspekt.
Okay, und wenn wir jetzt sagen, also die Eltern haben ein aggressives Kind, das wahrscheinlich durch ADHS oder ADS hervorgerufen ist, was können Eltern da tun? Also gibt es Medikamente, die das mildern, also dieses aggressive Verhalten mildern, oder ist eine therapeutische Begleitung nötig?
Also ich würde, oder auch die medizinischen Leitlinien sagen in so einem Fall, dass immer eine psychotherapeutische Behandlung sinnvoll ist, unabhängig davon, ob auch ein Medikament notwendig ist oder nicht. Das steht ja dann auf einer anderen Ebene. Aber dass es eben darum geht, zu zeigen, genauso wie in der Pädagogik, wie kann ich, indem ich mein Verhalten ändere, trotzdem zu dem Ziel kommen, wo ich hin möchte. Das ist häufig ein langwieriger Prozess und zugegebenermaßen scheitert er auch immer wieder. Mhm. Das sieht man ja auch im Jugendstrafrecht und bei Kindern und Jugendlichen, die straffällig werden. Ist ja auch ein wichtiges Thema, was jetzt auch durch die Medien vor allen Dingen im letzten Jahr gegangen ist. Mhm. Aber letztendlich ist die Psychotherapie, die pädagogische Intervention erstmal das Mittel der Wahl. Medikamente können dann unterstützend wirken in einigen Bereichen. Aber da muss man dann auch immer gut überlegen, was nützen sie denn überhaupt und wo können sie nützen? Wenn ich ganz zielgerichtet meine Aggressionen einsetze, um mein Gegenüber zu demütigen, um zu rauben, um es auch bewusst zu verletzen, da wird kein Medikament helfen.
Okay.
Wenn es aber aus einer Impulsivität heraus passiert, dann kann das ganz anders aussehen. Und so muss man dann auch die Eltern und natürlich auch insbesondere die Jugendlichen gut beraten.
Mhm. Oh, das finde ich ein super spannendes Thema, Herr Dr. Eppers. Das führt jetzt an der Stelle zu weit, aber wir würden Sie total gerne noch zu einer weiteren Folge einladen, nämlich genau wann ist denn eine medikamentöse Begleitung bei ADHS notwendig? Da würde ich gerne noch mal eine extra Folge drüber machen. Mhm.
Ja, das ist ja auch ein sehr spannendes und auch ein sehr ausführliches Thema. Und das verdient eine extra Stunde.
Ja, bitte. Kommen Sie gerne wieder. Aber lassen Sie uns jetzt erstmal wieder auf das Thema Aggression zurückkommen. Man hört ja immer wieder von Fällen, in denen auch schon Kinder töten. Also vor nicht allzu langer Zeit gab es in Deutschland den Fall, bei dem zwei 13-jährige Mädchen ihre Freundin erstochen haben. Und in England waren mal zwei Teenager auffällig geworden, da sie ein Transmädchen ermordet haben. Und schon vor 30 Jahren gab es zwei 10-jährige Jungs, die einen 2-Jährigen aus einem Einkaufszentrum entführt hatten und ebenfalls ermordeten. Was passiert denn da? Ist das Freude am Töten? Gibt es sowas bei Kindern überhaupt schon?
Es gibt Freude am Sadismus, wenn man das so vorsichtig ausdrücken darf. Es ist ja auch ein Ausprobieren immer, wie weit kann ich gehen und was passiert. Also wenn ich an, ich glaube bei Max und Moritz ist das, wo das beschrieben wird, wo Max und Moritz schon bei Wilhelm Busch Tiere quälen, wo sie andere quälen. Es ist also etwas, auch kein Phänomen unserer Zeit, was man häufig ein Stück weit übersieht. Auch der Kinderarzt Heinrich Hoffmann hieß er, während der Biedermeierzeit hat das ja auch sehr gut beschrieben mit dem Heinrich dem Wüterich. Also es ist etwas, was es immer wieder gibt. Und Kinder haben eine Lust, ihre Emotionen auszuprobieren, sowohl die positiven als auch die negativen. Als Erwachsene können wir natürlich besser sehen, wie weit wir gehen dürfen, welche moralischen Instanzen es gibt, Aggressionen eben zu verhindern. Trotzdem gibt es immer wieder Kriege. Also auch Erwachsene übertreten diese Linien. Bei den 13-jährigen Mädchen, die das andere Mädchen umgebracht haben, getötet haben, ist natürlich nicht ganz klar, was der Hintergrund ist, weil diese beiden nicht strafmündig gewesen sind. Strafmündig ist man in Deutschland nach dem Jugendstrafrecht erst ab dem 14. Lebensjahr, sodass alles im Prinzip auch zum Schutz der Kinder verdeckt bleibt. Mhm. Das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist, dass sie das Mädchen ja bewusst offensichtlich in einen Wald gelockt haben, dass es also eine bewusste Tat gewesen ist. Was die Hintergründe sind, ist schon deutlich schwieriger herauszufinden. Etwas anderes sieht's bei den beiden Teenagern in, ich glaube, das war in der Nähe von Manchester, wo das im letzten Jahr, oder Norwich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich den Fall auch gelesen habe. Und der Fall ja so grausam gewesen ist, dass die Richterin sich entschlossen hatte, den öffentlich zu machen. Und da ist es so gewesen, dass sie auch bewusst dieses Transmädchen in einen Park gelockt haben und dann mit mehreren Messerstichen, glaube ich, getötet haben. Und bei einer Hausdurchsuchung ist eine Todesliste gefunden worden. Das ist also was sehr Bewusstes gewesen. Und da ist es wirklich so, dass da eine massive Tötungsabsicht dahinter gestanden hat, genauso wie bei Erwachsenen, die töten. Im angelsächsischen Strafrecht ist das so, dass da der Sühnegedanken im Vordergrund steht. Ich glaube, beide sind zu 30 Jahren Haft verurteilt worden, also eine sehr, sehr lange Zeit. Das gibt es bei uns nicht, weil hier der Erziehungsgedanke ja mehr im Vordergrund steht. Die beiden 13-Jährigen, da kann man nur spekulieren. Ein anderer Fall ist ja auch in Nordbayern gewesen, wo ein 12-Jähriger, glaube ich, ein 11-jähriges Mädchen getötet hat. Da sieht es ja ein bisschen so aus, weil jetzt ein junger Erwachsener vor Gericht steht, der das Mädchen ja vorher, glaube ich, sexuell missbraucht hat, soweit ich weiß, oder zumindest dessen angeklagt ist, ob das eine Vertuschungstat zum Beispiel gewesen ist. Aber letztendlich sind das spekulative Geschichten, wo man nicht genau weiß, was gewesen ist. Anders sieht es bei strafmündigen Jugendlichen aus. Da da weiß man schon, dass es auch Tötungsgelegte gibt. Die sind selten, aber sie kommen regelmäßig vor.
Hm. Und also in solchen Extremfällen ist da eine stationäre Unterbringung oder auch Behandlung nötig? Also gibt es Kinder und Jugendliche, die besser nicht frei herumlaufen sollten? Und kann man als Fachpersonal tatsächlich voraussagen, ob ein Kind oder Jugendlicher nicht wieder töten wird?
Wenn es zu Gerichtsverhandlungen kommt, gucken die Jugendrichter und die Jugendrichterinnen natürlich oder alle Beteiligten auch sehr danach, nach der Persönlichkeit der Kinder. Und wenn Zweifel daran bestehen, dass zum Tatzeitpunkt das Kind geistig in der Lage war, kognitiv in der Lage war, zu erkennen, was gewesen ist, wenn der Verdacht einer psychischen Erkrankung vorgelegen hat, dann werden auch Ärzte und Ärztinnen wie ich gefragt, ein forensisches Gutachten zu erstellen. Und dann geht es immer um die Frage, ob zu dem Tatzeitpunkt gewichtige Gründe vorgelegen haben, die die Impulskontrolle auf der einen Seite und die Einsichtsfähigkeit in das Unrecht der Tat eingeschränkt haben können. Daraus ergibt sich dann im Extremfall auch eine Schuldunfähigkeit. Und dann wird in einem nächsten Schritt geguckt, ist es denn wahrscheinlich, dass erstens diese Tat dann wieder passiert oder passieren kann und zweitens gibt es auch eine Aussicht auf Behandlung und Besserung. Mhm. Und dann kann es sein, dass jemand, auch ein Jugendlicher, in einer forensischen Psychiatrie untergebracht wird. Anders als, ganz kurz noch ein Einzug, anders als in der Erwachsenenwelt ist es aber so, dass alle 6 Monate das dann auch überprüft werden muss, ob diese Maßnahme auch vernünftig ist.
Okay. Ist es dann bei den Jugendlichen oder älteren Kindern so, dass sich Aggressionen in einer Gruppe verstärken? Also ich meine mal gelesen zu haben, dass gerade bei Gleichaltrigen das häufig so ist, dass die sich gegenseitig hochschaukeln und dann viel krasser reagieren, als sie es getan hätten, wenn sie alleine gewesen wären. Ist das tatsächlich so?
Also diesen Effekt kann man beobachten. Es gibt zwar in Deutschland nicht so wie in Amerika diesen ganz starken Aspekt der Jugendgangs, wo Aggressionen aus der Gruppe heraus stattfinden. Aber auch hier beobachtet man dieses Phänomen immer wieder, dass in der Gruppe im Jugendalter geht es ja sehr darum, auch gesehen zu werden, anerkannt zu werden. Also um Wertschätzung. Manchmal auch um Wertschätzung, die ich im Elternhaus einfach nicht finde. Und dann versuche ich, die in der Gruppe zu bekommen. Und man sieht immer wieder, dass dann aus der Gruppe heraus ein Einzelner, auch eine Einzelne, im Übrigen eine Straftat zum Beispiel begeht oder aggressiv handelt, indem ich jemanden verprügel und dann auch so Grenzen überschreite, indem ich auch angefeiert werde, dass da auch schwerwiegende Verletzungen auftreten können. Das ist also etwas, was man durchaus sieht, findet man aber auch schon bei jüngeren Kindern, weil auch eine Freundesklickenbildung gibt es natürlich auch im Grundschulalter. Mhm. Auch da ist es ja ganz wichtig, Freunde zu haben und auch da kann das natürlich passieren. Aber Jugendliche aufgrund ihrer Stärke, ihrer Körperkraft laufen natürlich die Gefahr, auch noch viel härter zuzuschlagen.
Häufig bemerke ich an der Schule, dass sich Jungs ab der Pubertät in etwa verbal aggressiv gegenseitig runtermachen. Also selbst wenn sie sich mögen. Also du Opfer ist da noch die harmloseste Bezeichnung. Und ich finde den Umgang super toxisch, aber den Jungs scheint es irgendwie nichts auszumachen. Muss man das aushalten als Elternteil oder als LehrerInnen? Oder sollte man das verbieten? Oder?
Ich glaube, dass es sich nur ganz schlecht verbieten lässt. Aber ich würde immer sagen, dass das eine Grenze überschreitet. Auch vielleicht in dem Wissen, dass es in dem Moment nichts nutzt. Also manchmal gucken einen auch bei mir in der Sprechstunde Jugendliche dann erstaunt an und sagen, aber das ist doch nicht schlimm. Mhm. Aber dann sage ich, naja, ich finde es schon schwierig. Und ich möchte dir schon auch sagen, dass du dir überlegen solltest, wie der andere sich vielleicht trotzdem fühlt, auch wenn er lächelt und zeigt, es ist alles in Ordnung. Aber es einfach geschehen zu lassen und nicht einzugreifen, heißt auch immer, dass es sozial anerkannt ist und dass man auch so weitermachen kann und ich kann dann die Form der Beleidigung auch noch steigern. Eine andere Sache ist auch, Jungs neigen ja eher zum expansiven Verhalten. Also die zeigen das eher auch durch wüste Beleidigungen oder durch Schimpfen. Mädchen sind da vielleicht zurückhaltender, aber die zeigen ja ihre Aggressionen anders. Also eher durch Ausgrenzung und eher so durch indirekte Geschichten, häufig auch über Attraktivität und solche Dinge, so wie mir das auch Patientinnen berichten. Und das kann genauso schwierig für die sein. Auch wenn ich nicht verbal beleidigt werde, ist Ausgrenzung ja zum Beispiel auch eine ganz schwierige Form aggressiven Handelns und schädigt auch sehr.
Okay, und wenn ich jetzt, ich werde jetzt häufiger angediggert von Schülern, meistens von Jungs, also ich werde Digger genannt. Das ist, ich weiß, dass das nicht, dass das ein Impuls ist, also dass die nicht sozusagen das meinen, sondern dass es halt, dass sie es so oft sagen, dieses Digger, dass es ihnen dann mir gegenüber auch rausrutscht. Das soll ich dann also ansprechen, aber ich soll nicht wütend werden, sondern ich soll einfach sagen, hey, das möchte ich bitte nicht. Oder?
Genau. Als Lehrerin sind Sie ja qua Lehrerin eigentlich eine Respektperson. Mhm. Ja, ich nehme mal an, dass das dann auch nicht böse von den Jugendlichen nee. Gemeint sein. Das kann auch ein, in Anführungsstrichen, Liebesbeweis sein oder ein Respektbeweis. Mhm. Also weil Sie ja sozusagen auf die gleiche Ebene setzen wie Sie selber. Und das ist schon eine große Ehre, wenn man das bekommt bei Jugendlichen, muss man auch mal so sehen. Ja, ich finde das ganz wichtig. Also im Jugendalter geht es ja sehr um Abgrenzung. Abgrenzung von uns Erwachsenen. Wir Jugendlichen werden immer jünger. Wir Erwachsenen werden immer jünger. Mhm. Also laufen mit Baseball, Cappies rum, ziehen Turnschuhe an, Sneakers, hören die gleiche Musik. Oder haben vielleicht auch noch das gleiche Spotify-Konto, wo wir alle zusammen unsere Musik draufladen. Wo können die sich also abgrenzen? Über Sprache. Das ist ein wesentlicher Punkt, vielleicht über einige andere Dinge noch. Und trotzdem kann man sagen, ich finde es toll, dass du mich so gerne magst, aber ich bin trotzdem Frau sowieso oder ich bin Herr sowieso. Mhm. Und ich glaube, das nimmt ihnen dann auch niemand krumm, weil sie ja auch gelassen damit umgehen. Und dann zeigen sie auch den Respekt vor den Jugendlichen und das haben die auch oft verdient.
Ja. Ja.
Ich finde noch eine ganz wichtige Sache, gerade auch im Schulbereich, auch bei mir, die Jugendlichen, die wir im Moment, die in der Pubertät sind, die haben alle auch eine schwierige Zeit hinter sich durch Corona. Das darf man auch nie vergessen. Das war eine Zeit, wo die sehr viel zurückstecken mussten. Dass im Moment viele Dinge auch so aufploppen, dass Dinge vielleicht anders laufen, muss man auch immer ein Stück weit unter dieser Zeit sehen. Das ist nochmal eine andere Generation, die nochmal mit ganz anderen Problemen konfrontiert waren als die vorher und die vielleicht auch die, die jetzt wieder danach kommen. Mhm. Auch das finde ich ganz wichtig.
Das ist mir auch aufgefallen. Meine ältesten Kinder waren 10, als Corona angefangen hat. Und ich dachte, wir sind super gut durch diese Zeit gekommen. Und jetzt erzählen sie mir aber, wie viel Angst sie eigentlich hatten. Auch mein Kleiner, der ist jetzt 10, der meinte, der hatte richtig dolle Ängste. Die haben sie mir aber damals gar nicht gezeigt. Also ich habe gemerkt, dass sie verstärkt wieder in meinem Bett schlafen wollten und so weiter. Aber es ist Wahnsinn, wie viel da eigentlich sozusagen abgelaufen sein muss bei den Kindern. Und ich dachte, hey, juhu, meine Kinder sind noch nicht in der Pubertät in der Corona-Zeit. Also Entspannung, aber nee, die haben echt richtig viel mitgenommen da auch. Also negativen Einfluss.
Ich würde gerne noch mal kurz auf die Sprache zurückkommen, weil das ist etwas, was mir nicht nur bei den Jugendlichen auffällt, sondern auch bei den Erwachsenen. Also die Sprache scheint irgendwie zu verrohen. Der Umgang auch der Erwachsenen untereinander, ja, scheint immer sprachlich gewaltvoller zu werden. Ist das auch so ein Grund für die von mir empfundene gesteigerte Aggressivität in der Gesellschaft oder ist das eine ganz subjektive Wahrnehmung?
Also die verbale Aggressivität nehme ich auch wahr. Hm. Ich bin natürlich auch im Arztzimmer, in der Sprechstunde eine Respektperson, aber ich merke auch, dass die immer wieder mal überschritten wird. Das kann provozierend sein, um auch zu gucken, was ist. Ist ja auch Teil meiner Arbeit. Aber ich merke auch im Umgang zwischen Eltern und Kindern, dass sich etwas verändert hat. Also in der Sprache. Auch wenn wir sehen, wieder das Stichwort Hasssprache im Internet, die ganze Diskussion über die Anfeindungen in der Politik, in den Talkshows und wie auch immer, es scheint ein Stück weit eine Normalität zu sein, anders zu sprechen und nicht mehr gegenseitigen Respekt zu zeigen. Und es ist ja auch häufig dann so, dass ich nur noch versuche, meine eigene Meinung durchzusetzen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich vielleicht beleidigend, ohne noch zu sehen, was ist die Meinung des anderen oder der anderen. Die Kompromissfähigkeit fehlt dann auch ein Stück weit. Und das ist aber ein wesentlicher Punkt, auch was Aggressionen angeht, aggressives Handeln zu einem Ende zu bringen. Stichwort eben die kleinen Kinder wieder. Mhm. Da endet der Streit meistens in einem Kompromiss in irgendeiner Weise. Das passiert bei den Erwachsenen und bei den Kindern immer seltener.
Ja. Das ist mir aufgefallen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Jugendgruppen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Was mache ich denn als Elternteil, wenn ich merke, mein Kind ist in einer Kinder- und Jugendgruppe, die sich irgendwie gegenseitig negativ verstärken und vielleicht sogar die Gegend unsicher machen? Wenn ich den Umgang verbiete, dann schiebe ich das Kind ja wahrscheinlich noch stärker zu diesen Freunden.
Die Gefahr besteht natürlich immer, wenn ich so an meine eigene Jugend denke, denke ich natürlich auch manchmal so zurück, wäre ich wahrscheinlich auch dazu übergegangen, erst recht den Kontakt zu den Freunden zu suchen. Wenn ich aber sehe, dass delinquentes Verhalten, also straffälliges Verhalten auftritt. Mhm. Delinquentes Verhalten ist noch ein Stück weit unterhalb des straffälligen Verhaltens. Das zeigt nur, dass immer bewusst auch Regeln übertreten werden. Dann liegt im Prinzip auch eine Verletzung der Aufsichtspflicht vor. Weil ich sehe, dass ich akzeptiere sehenden Auges, dass die Entwicklung meines Kindes Schaden nimmt. Und da muss ich als Eltern irgendwann handeln. Auch wenn das Kind erstmal in Widerstand geht und sagt, du hast mir gar nicht zu sagen, welche Freunde ich habe und welche nicht. Ich erlebe dann doch immer wieder, dass irgendwann der Punkt kommt, wo auch die Jugendlichen einsehen, dass es so nicht weitergehen kann. Okay. Auch gerade in dem Bereich der forensischen Begutachtung. Wenn es dann soweit gekommen ist, brechen ganz viele mit ihren alten Gruppenstrukturen, um einfach einen Neuanfang zu starten. Es dauert, aber da habe ich als Elternteil natürlich auch eine Verantwortung, um zu verhindern, und im Schaden von meinem Kind abzuwenden. Selbst mit der Gefahr, dass es dann erst recht in die Opposition geht.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, dass es unterschiedliches Verhalten in Bezug auf die Geschlechter gibt, was Aggression betrifft. Im Allgemeinen sagt man ja eigentlich immer, dass das hauptsächlich ein Problem von männlichen Jugendlichen sei. Aber auch in meiner Jugend war es schon so, dass gerade Mädchengangs in bestimmten Teilen von Großstädten ein großes Problem waren. Und überraschenderweise waren diese Mädchen auch tatsächlich aggressiver als die Jungs. Unterscheidet sich denn das Gewaltpotenzial grundsätzlich bei den Geschlechtern oder nur die Art und Weise, wie sie sich ausdrückt?
Also erstmal unterscheidet sie sich in der Art und Weise, wie sie sich ausdrückt. Es gibt Untersuchungen zu dem Thema, das, was Sie auch angesprochen haben. Grundschulkinder, auch Jugendliche oder männliche Grundschulkinder und männliche Jugendliche reagieren eher qua ihrer Entwicklung mit expansiven Verhaltensweisen. Also die zeigen sich eher körperlich, während Mädchen das eher auf einer verbalen Ebene und auf einer Verhaltensebene zeigen, durch eben Ausgrenzung zum Beispiel. Und man weiß durch einige Untersuchungen, dass wenn auch solche Störungen des Sozialverhaltens bei Mädchen auftreten, dass sie häufig viel stärker auftreten in der Symptomatik oder in der Ausprägung. Das ist das, was Sie gerade auch so ein Stück weit beschrieben haben. Und auch Mädchen natürlich im Rahmen einer Gang zeigen wollen, dass sie stark sind. Das ist ja auch berechtigt, das so zu zeigen. Und bei Mädchen muss man immer auch ein Stück weit bedenken, auch wenn wir eine offene Gesellschaft sind, ist der Anpassungsdruck an Mädchen nochmal nach wie vor deutlich größer als an die Jungs. Das ist auch, wenn Mädchen bei mir vorgestellt werden in der Sprechstunde, frage ich auch immer die Eltern, oder stelle ich immer die Frage, wenn ihre Tochter jetzt ihr Sohn wäre, hätten sie dann den gleichen Maßstab angelegt an das aggressive Handeln oder hätten sie anders gehandelt? Und viele Eltern fangen erstmal an nachzudenken und sagen, ja, sie haben eigentlich recht. Also, und der Erwartungsdruck an die Mädchen, der ist halt einfach deutlich größer. Das kann man auch nicht abschreiben, auch wenn wir eine liberale Gesellschaft nach außen hin zumindest sind. Mhm. Ja.
Kann man denn den Jugendlichen helfen, also diese aggressiven Impulse besser unter Kontrolle zu bekommen, also oder meinetwegen auch anders auszudrücken? Also was eignet sich denn da besonders? Sport zum Beispiel?
Sport ist immer ein Mittel, weil in der Gruppe wird ja durchaus aggressiv gehandelt. Beim Fußballspielen zum Beispiel, Handballspielen, ganz egal, ob es Jungs oder Mädchen sind. Mhm. Aber es gibt Regeln, die ich einhalten muss und ich muss auf die Gruppe Acht geben. Bei den Kampfsportarten, die ja viele Eltern auch durchaus nutzen, Judo, Karate, geht es ja sehr um Disziplin und weniger erstmal um die Aggression an sich, sondern aggressives Handeln auch ein Stück weit zu kanalisieren und zu kontrollieren. Das sind halt wichtige Dinge. Es gibt natürlich auch Anti-Aggressionstrainings, also für Kinder, die schon auch oder Jugendliche, die straffällig geworden sind oder die jetzt große Probleme mit ihrer Aggressivität haben. Für mich ist es immer ein ganz wichtiger Punkt, nicht so zu tun, als wenn Aggressivität nicht da ist oder nicht da sein darf, weil das stimmt so nicht. Es ist einfach Teil unserer Persönlichkeit. Und damit offen umzugehen, finde ich sehr, sehr wichtig.
Was halten Sie von solchen Räumen, wo man mit einem Baseballschläger irgendwelche Schrankwände zerstören kann? Ist das gut oder?
Ah, ich habe mir auch schon mal vorgestellt, wie das so ist, wenn ich da drin wäre. Ich habe davon auch gehört. Es ergibt, glaube ich, keinen Sinn, jemanden in diesen Raum zu schicken und zu sagen, du, ich weiß, dass du aggressiv bist, jetzt lass mal deine Kraft raus und dann wird schon alles gut. Es muss also begleitet sein. Mhm. Und wenn es pädagogisch, therapeutisch begleitet ist bei einem Kind, bei einem Jugendlichen, der ein Problem mit aggressivem Handeln hat, dann kann das auch sinnvoll sein. Wenn ich es aber ungezügelt laufen lasse, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich eher das Gegenteil erreiche.
Mhm. Okay.
Es kommt also immer wieder sehr auch auf uns Erwachsene an, egal ob als Eltern, als Lehrerin, als Therapeut, Therapeutin oder Arzt oder Ärztin. Vorbildfunktion ist was ganz, ganz Wesentliches. Und das verlieren wir manchmal, habe ich das Gefühl, indem wir selber aggressiv sprechen, indem Menschen aggressiv sprechen, indem Eltern zu ihren Kindern sehr aggressiv sind. Und da gehen auch einige Dinge verloren. Aus meiner Sicht.
Na, manchmal ist ja auch das Problem Freunde. Also wir bekommen ab und zu Zuschriften, wo geschildert wird, dass Eltern das Gefühl haben, dass bestimmte Freundschaften ihrer Kinder sich sehr negativ auswirken. Also dass sie das Gefühl haben, dass die Freunde dafür sorgen, dass das Kind selbst Aggressionen zeigt. Also kann das tatsächlich passieren, dass der Umgang mit bestimmten Kindern mein eigenes Kind wirklich aggressiver macht oder es aggressiveres Verhalten zeigt, als wenn es alleine ist?
Ja, ganz eindeutiges Ja, das kann passieren. Ich würde mir immer, wenn ich unsicher bin, die Kinder einladen. Ich würde sagen, komm doch mal mit deinen Freunden vorbei. Und dann lernt man sie kennen und man kriegt ja einen ersten Eindruck. Zugegebenermaßen wollen einige Jugendliche das nicht. Die sagen, nee, ich will nicht, dass ihr die seht. Das ist aber auch durchaus ein Hinweis, okay, was passiert denn da? Muss ich da ein Auge drauf haben? Es nützt nichts, jetzt die Adressen rauszusuchen und da mit den Eltern zu sprechen, weil die Eltern der anderen Kinder das ja häufig auch nicht so richtig wissen. Auf der anderen Seite muss ich auch ein Stück weit Vertrauen in meine Erziehung haben. So ein ungefähr eine Wegmarke ist, bis 14 sollte eigentlich alles gut gelaufen sein. Und dann bis zum Erwachsenenalter muss man erstmal vertrauen, dass alles auch gut funktioniert bis zum Ende der Pubertät, was glücklicherweise bei ganz vielen auch ist. Aber die Grundsteine für aggressives Verhalten oder für einen guten Umgang mit Aggressionen, die werden in der Kindheit schon gelegt. Und da muss ich als Eltern angreifen. Dann kann ich natürlich im Erwachsenen- oder im Jugendalter auch deutlich mehr auf mein eigenes Kind vertrauen, dass es schon trotz vielleicht falscher Freunde trotzdem die richtigen Entscheidungen trifft.
Okay. Also würden Sie den Umgang mit diesem Freund verbieten oder?
Wie gesagt, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Kind selber gefährdet ist, muss ich es verbieten. Okay. Das ist Teil der Elternaufgabe. Da muss ich handeln, weil sonst nehme ich meine Aufsichtspflicht nicht wahr. Und man weiß, dass dann auch im Extremfall, und das erlebe ich auch immer wieder, auch das Jugendamt eingeschaltet werden kann und dann auch erzieherische Maßnahmen ergriffen werden können, die nicht mehr in der Hand der Eltern liegen. Das heißt nicht, dass mein Kind sich dran hält. Darauf darf ich nicht immer hoffen. Das wissen wir alle, das wissen wir vielleicht auch selber aus unserer Jugend, dass das so passiert. Aber ich zeige meinem Kind, dass ich mir Sorgen mache um die Entwicklung. Und wichtig ist auch immer, ganz egal, was passiert, hinter dem Kind zu stehen. Also das ist etwas, was auch viele junge Erwachsene bei uns in der Praxis dann sagen. Das Wichtigste war für mich, dass ich, obwohl ich so viel Mist gemacht habe, dass ihr als Eltern immer hinter mir gestanden habt. Das ist das, was ich heute gut für mich mitnehmen kann. Das ist auch was sehr Berührendes, wenn ich das höre. Mhm. Und das ist nicht so selten, dass Jugendliche das dann auch sagen. Und da kommt den Eltern natürlich eine unglaublich wichtige Rolle zu. Wenn ich aber gleichgültig schon in der Kindheit gewesen bin gegenüber meinem Kind, dann wird es auch im Jugendalter nicht auf mich hören.
Okay. Lassen Sie uns mal über Gewaltfantasien sprechen. Also wir bekommen gelegentlich Nachrichten von Eltern, die uns schreiben, dass ihr Kind sagen würde, dass es die Familie umbringen möchte. Oder auch, dass Kinder manchmal Bilder im Kopf haben, dass es die Eltern ersticht und dass es Angst hat, diese Bilder irgendwann in die Realität umzusetzen. Sind das immer Vorstufen von psychischen Erkrankungen oder kann das auch harmlos sein?
Also, dass auch jüngere Kinder mit einem Messer vor den Eltern stehen und die natürlich völlig schockiert sind, ist etwas, was nicht so selten in der Praxis auch auftritt.
Echt, ja?
Und trotzdem ist es nicht gleich eine psychische Erkrankung des Kindes, sondern es ist ja auch erstmal wieder der hilflose Versuch, meinen Wunsch durchzusetzen. Viele Eltern reagieren panisch und schockiert. Und dadurch lernt natürlich das Kind auch eine Reaktion, dass eine Reaktion erfolgt ist. Und das kann sich natürlich auch ein Stück weit verstärken. Deshalb, wenn Kinder noch sehr jung sind, ist es da immer eine wichtige Aufgabe bei uns, die Eltern zu beraten, Elterncoaching zu machen und zu sagen, vielleicht versuchen Sie mal, das so und so zu machen oder gucken Sie sich zu Hause an, wie kam es zum Beispiel dazu. Wenn ältere Kinder solche Tötungsfantasien haben, geht es ein Stück weit immer darum zu gucken, woher kommen die denn? Sind das genauso wie bei Suizidgedanken, das berichten ja dann auch einer, es wäre am besten, das macht Eltern natürlich auch traurig, wenn die Kinder abends im Bett sagen, am besten wäre, ich wäre gar nicht mehr da. Das sind ja so Erlösungsfantasien, dass sie aus einer kritischen Situation raus wollen, weil schlechte Schulleistungen da sind, weil sie Schwierigkeiten im Freundeskreis haben, wie auch immer. Aber es sind nicht unbedingt tatsächliche Tötungsabsichten. Genauso wie, ich will dich umbringen, sondern auch solche Erlösungsfantasien. Ich möchte aus dieser belastenden Situation raus, dann gilt es eben zu gucken. Natürlich kann das auch Vorboten einer oder auch tatsächliche Symptome einer psychischen Erkrankung sein. Also bei Schizophrenien zum Beispiel sind es dann keine Gedanken mehr, sondern eigentlich Halluzinationen, die, das hat man leider auch immer wieder gesehen, auch zu Tötungen führen können. Es gibt immer wieder Fälle von erwachsenen schizophrenen Menschen, wo das dann dazu gekommen ist, glücklicherweise aber eher selten. Und auch das kann man ja behandeln. Man muss also im Einzelfall wieder sehr danach gucken. Aber es ist immer auch ein Warnsignal, das man ernst nehmen muss. Aber nicht panisch reagieren.
Ich weiß nicht, ob das
leicht gesagt, so leicht aber ist.
Aber, wenn das Kind jetzt, das eigene Kind oder der eigentliche eigene Jugendliche jetzt sehr plötzlich aggressives Verhalten zeigt, woran sollte ich als Elternteil da am besten sofort denken? Also wenn, sagen wir haben jetzt einen total lieben 12-Jährigen, aber der wird ganz plötzlich super aufmüpfig und schreit die Eltern an oder es gibt abends immer Ausraster und da wird mit Sachen geworfen oder was auch immer. Was könnte das sein?
Gibt es natürlich viele Möglichkeiten.
Okay.
Der erste Punkt, an den ich gleich denken würde, ist Pubertät. Ganz einfach gesagt. Und zwar deshalb, während der Grundschulzeit oder während der Kinderzeit waren die Kinder lieb, total angepasst. Die Eltern haben gekuschelt und es war ein ganz harmonisches, eine ganz harmonische, enge Bindung. Und auf einmal kehrt sich das komplett um. Die Eltern erkennen das Kind nicht wieder. Und das hat ja etwas damit zu tun, dass diese enge, liebevolle Bindung aufgrund der Entwicklung der Kinder, ich werde jetzt langsam erwachsen, gelöst werden muss. Und gerade in dem Alter 12, 13, 14, da passiert ja unglaublich viel im Körper, auch im Gehirn. Die Impulse können noch nicht so gut gesteuert werden, sodass die Kinder sehr viel einsetzen müssen. Und es kann sein, dass es genau umgekehrt ist, dass die Eltern noch sehr gebunden sind. Wir Eltern müssen ja in der Pubertät lernen, unsere Kinder loszulassen. Erwachsenwerden der Kinder ist auch für die Eltern ein schmerzvoller Prozess. Und auch das kann sein, dass die Kinder sehr viel an Reizen aufwenden müssen, damit die Eltern loslassen. Das ist so der eine Punkt, der immer wichtig ist und der im Entwicklungsgedanken einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt. Auch mit 12 Jahren muss ich immer an Drogenkonsum denken. Das ist zwar da in dem Alter noch selten, aber geht man noch ein bisschen im Alter weiter, ist das auch gerade in einer Großstadt wie Berlin, ist das immer eine Möglichkeit, an die muss ich denken.
Mhm.
Da muss ich dann auch natürlich ein Stück weit gucken, welchen Freundeskreis hat mein Sohn, meine Tochter, was hat sich sonst verändert? Gibt es eine psychische Komponente, die eine Rolle spielt? Also ist mein Kind aggressiv, weil es selber Aggressionen erfährt? Mobbing zum Beispiel ist da wieder das Stichwort in der Schule. Aber auch schlechtere Schulleistungen, Überforderung in der Schule. Da gibt es ja ganz vielfältige Gründe und Möglichkeiten, warum ein Kind aggressiv wird. Und da muss man dann schon hingucken. Aber es kann auch ein ganz normaler Entwicklungsschritt sein.
Aber es ist natürlich schwierig wie sollen Eltern das unterscheiden? Ist es nur Pubertät? Halte ich das aus? Ist das oder muss ich mit meinem Kind mal zum Psychiater gehen?
Eine psychische Erkrankung ist es dann, wenn es über einen längeren Zeitraum in unterschiedlichen sozialen Situationen immer wieder regelmäßig auftritt. Also wenn es nicht nur zu Hause auftritt, das ist auch häufig, ich frage immer, wie ist es denn in der Schule oder wie ist es bei den Freunden? Auch das ist mein Kind, das liebste Kind, die wissen alle überhaupt nicht, was los ist. Mhm. Sag ich, naja, aus meiner Sicht ist das erstmal was Beruhigendes. Das heißt wahrscheinlich, dass es den Erziehungsgedanken ganz gut verinnerlicht hat, aber zu Hause läuft das Fass über, da reicht der kleine Tropfen noch und die Kinder lassen ihre Frustration, ihre Aggressionen raus. Dafür sind wir Eltern ja erstmal da. Natürlich gucke ich immer, wie ist das Erziehungsverhalten der Eltern? Geht das so komplett auseinander? Sind sich die Eltern einig? Gibt es da Konflikte innerhalb auf der Elternebene zum Beispiel? Das spielt dann auch eine Rolle. Wenn ich aber sehe, dass das zunehmend wird, dass mein Kind auch belastet wird, dann muss ich auch handeln. Da muss ich auch nach Hilfe suchen. Das muss nicht immer sofort der Kinderpsychiater sein. Es kann auch der schulpsychologische Dienst sein. Dafür ist er ja auch da ein Stück weit. Es können viele Schulen haben ja auch Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen vor Ort, mit denen man auch erstmal sprechen kann. Soweit ich das immer sehe, können sich ja auch durchaus Eltern mal Rat holen in der Schule. Mhm. Und das ist ja dann auch ganz vernünftig. Dafür ist die Institution Schule ja auch durchaus da, finde ich. Und wenn ich mir Sorgen mache, würde ich den Sorgen immer nachgehen. Eltern sagen auch häufig, wenn ich so im Wartezimmer gucke, weiß ich gar nicht, warum ich hier bin. Dann sage ich, naja, der wesentliche Punkt ist, dass sie einen Leidensdruck haben und sich Sorgen machen um ihr Kind. Und dann ist das schon Grund genug, um hier zu sitzen. Und vielleicht machen wir nur ein Gespräch und ich kann ihnen sagen, es ist erstmal alles in Ordnung und sie können beruhigt nach Hause gehen. Oder aber wir müssen doch ein bisschen weiter gucken. Meinen Sorgen würde ich dann schon auch immer nachgehen.
Okay, das wäre ein guter Rat.
Total. In dieser Altersspanne sind ja auch soziale Medien sehr, sehr wichtig. Spielen die denn eine Rolle bei der Entwicklung von Aggressionen?
Es ist ja immer wieder die Frage, ob die klassischen Ballerspiele und die Ego-Shooter-Spiele aggressives Verhalten sehr stark unterstützen. Eigentlich ist das so, dass man nicht unbedingt sofort diesen Zusammenhang sieht, dass jeder Jugendliche, der jetzt Call of Duty spielt oder GTA spielt, auch ein aggressiver Jugendlicher wird. Die können trotzdem noch sehr gut unterscheiden. Ein Problem ist sicherlich, wenn die kindliche oder die jugendliche Welt nur noch aus Computerspielen besteht, weil dann auch ein sozialer Rückzug entsteht, Frustration, mangelnde soziale Einbindung. Und dann habe ich nur noch diese Informationen aus dem Internet, aus den Spielen. Bei jüngeren Kindern ist es häufig schwierig, wenn man noch die alten Walt Disney-Filme sich anguckt, Mickey Mouse oder Tom und Jerry oder wie auch immer, da fliegen dann die Protagonisten tiefe Schluchten runter und es staubt ein bisschen und sie stehen wieder auf. Mhm. Und ein Stück weit sieht man das auch bei den Superhelden-Comics und bei den Superhelden, bei den Marvel-Comics zum Beispiel. Die sind ja auch spannend und ich gucke die auch und ich habe die auch mal gerne im Kino mit meinem Sohn zusammen angeschaut. Aber dem passiert nichts. Und das sind ja auch Vorbildfunktionen, auch für jüngere Kinder, die dann nicht unterscheiden können. Wenn ich nur in dieser Welt lebe, dann kann das natürlich dazu führen, dass aggressives Handeln auch was Normales ist. Und ich denke, ich mache das. Ein anderer Punkt ist sicherlich, dass wir im Moment in einer sehr aggressiven Zeit leben. Nicht vielleicht, weil die Welt aggressiver geworden ist. Also Kriege, Konflikte hat es ja zu allen Zeiten gegeben. Die hat es auch in meiner und sicherlich auch in ihrer Jugend gegeben. Aber man hat immer das Gefühl, die sind gleich hinter der nächsten Straßenecke, weil die digitalen Medien das einfach so transportieren. Und dann wird aggressives Handeln zu was Normalem und dass ich das durchsetzen kann. Und das ist so ein schwieriger Punkt.
Okay. Was ist denn mit Substanzennutzung? Also bei Alkohol weiß man ja, dass der aggressiver macht oder machen kann. Ich nehme an, dass es auch bei anderen Drogen so ist.
Also eine der häufigsten Drogen und bei Jugendlichen ist natürlich der Cannabiskonsum, der jetzt erstmal glücklicherweise nicht unbedingt aggressiv macht. Ja. Aber um die Wirkung zu verstärken, nehmen viele Jugendliche, die in so eine Drogenspirale reinkommen, zusätzliche Drogen. Tilidin zum Beispiel ist ein Schmerzmittel, ein starkes Schmerzmittel, was auch unempfindlicher macht und auch gegen körperliche Schmerzen und auch durchaus aggressiver macht. Und die Kombination, die ist halt häufig sehr, sehr schwierig. Alkohol spielt dann natürlich schon eine Rolle. Die macht aggressiv auch sehr schnell. Auch in Kombination mit anderen Drogen ist viel schneller erhältlich als andere Drogen. Und vor allen Dingen die chemischen Drogen sind ein großes Problem, weil die User und Userinnen da natürlich auch nicht immer wissen, was wirklich drin ist. Mhm. Also bei vielen Tilidin-Tabletten oder auch Ketamin ist ja auch eine gängige Partydroge, ist Fentanyl beigemischt. Mhm. Ja, Fentanyl ist ein ganz starkes Opioid-Schmerzmittel, was ja auch, wo es ja immer wieder Todesfälle in den USA gibt.
Total.
Das ist vielen einfach nicht bewusst, was sie dann auch wirklich einnehmen. Glücklicherweise, muss ich das sagen, ist auf dem Schulhof das normalerweise so, dass vor allen Dingen Cannabis konsumiert wird. Und der Einstieg dann aber in eine Drogenabhängigkeit, dann ist es häufig so, dass auch andere Medikamente eben auf dem Schwarzmarkt gekauft werden. Und dann wird es wirklich schwierig, wenn es zum Mischkonsum kommt. Und dann kann natürlich auch aggressives Handeln verstärkt werden.
Und also wie kann ich jetzt mein Kind oder meinen Jugendlichen davon abhalten, Drogen zu konsumieren? Also geht das überhaupt? Oder also Cannabis, haben Sie ja schon gesagt, ist ja quasi jetzt unter Jugendlichen gang und gäbe.
Ich kann nur aufklären. Das ist auch, oft sitzen Eltern bei mir und sagen, kann ich mit meinem Kind über Drogen sprechen? Und dann sage ich, klar kann ich mit dem Kind über Drogen sprechen. Und dann macht es immer so, vor allen Dingen, wenn die jugendlich sind, auch grundsätzlich, spreche mal mit den Jugendlichen alleine und auch mit den Eltern alleine. Wenn bei älteren Jugendlichen allerdings nicht mehr, da sind dann auch die Jugendlichen immer grundsätzlich dabei. Und wenn die Jugendlichen bei mir alleine sind, sage ich immer, sag mal, wie viel kiffst du denn so? Und ganz viele laufen dann erstmal rot an und drucksen rum, aber sie haben es zumindest schon mal ausprobiert. Aber ich komme dann auch in ein Gespräch über die Jugend. Ich sage dann, ja, ich weiß, dass es an jeder Schule einen Hausdealer gibt und eine Schule, die sagt, wir haben kein Aggressionsproblem oder wir haben kein Drogenproblem. Da würde ich immer sehr skeptisch sein. Und dann kriege ich auch das Vertrauen. Aber dann kann ich nur sagen, was Drogen machen. Ich kann dir das einmal sagen. Das ist das, was ich als meine Aufgabe sehe. Was du damit machst, musst du selber auch ein Stück weit für dich entscheiden. Mehr kann ich in dem Moment nicht tun. Mhm. Ich kann immer wieder nur drauf bauen, dass die Einsichtsfähigkeit und die Vernunft der Jugendlichen dann so weit greift, dass sie auch sehen, dass das nicht geht. Und Alkoholkonsum insbesondere ist natürlich auch ein sich ausprobieren. Wobei, wenn man die neuesten Daten sieht, der Alkoholkonsum und das Krummersaufen ja sehr zurückgeht unter Jugendlichen glücklicherweise. Man weiß aber nicht, welche anderen Drogen im Moment eine Rolle spielen. Crystal Meth spielt in Berlin auch immer eine größere Rolle, soweit ich weiß. Mhm. Und bisher spielt das an den Schulen nicht so eine große Rolle. Da vertraue ich auch meinen jugendlichen Patienten, wenn die mir das erzählen. Aber auf der Straße spielt es eine große Rolle. Und wenn ich dann in falsche Kreise komme, dann wird es immer schwieriger. Das ist ein Riesenproblem.
Ja, absolut. Worauf ich ja ein bisschen mehr Einfluss habe, ist die Ernährung. Gibt es da denn vielleicht Zusammenhänge? Also man hört ja mal so, ja, Fastfood oder Zucker könne Aggression verursachen, Energydrinks. Wie sieht es denn da aus?
Alles ist erlaubt, grundsätzlich, aber in Maßen. Das sollte immer so das Gängige sein. Also der Gang zum Fastfood-Burger ist vollkommen okay. Energy Drinks, da kann man drüber diskutieren. Es gibt keine Altersbeschränkungen in Deutschland, was Energy Drinks angeht. Und das ist etwas, was die sehr, sehr häufig zu sich nehmen. Da ist auch sehr viel Zucker drin. Da sind künstliche Süßungsmittel natürlich drin, die genauso schädlich sind im Übrigen und einen ähnlichen Effekt haben wie Zucker, die den Insulinspiegel erhöhen relativ schnell. Der Heißhunger tritt dann wieder auf und durch den Heißhunger werde ich auch wieder aggressiv. Also in vielen Fällen. Das ist dann auch so ein hormoneller Teufelskreis. Bitte?
Ich definitiv.
Ja, das spielt halt einfach eine ganz, ganz große Rolle. Auch beim Intervallfasten zum Beispiel, wenn die dann, das machen ja auch Jugendliche schon, ja, dann die letzten 2 Stunden sind dann halt, ich weiß, in 2 Stunden darf ich essen, brüchen dann auch immer wieder welche. Es gibt ja auch so ein Extremes von 20 Stunden, was ja noch schwieriger ist eigentlich. Wenn ich mich ausgewogen ernähre, ist alles erlaubt.
Okay.
Aus meiner Sicht. Und das führt dann nicht unbedingt zu aggressiven Verhalten. Wenn ich mich aber einseitig ernähre, vor allen Dingen was Zucker angeht, was solche Energy Drinks angeht, das kann das natürlich sehr triggern.
Wobei Jugendliche sich ja also häufig nicht so ausgewogen ernähren, also Chips und Pommes und ich weiß nicht. Also muss man seinen Jugendlichen dann quasi dazu zwingen, noch einen Salat dazu zu essen? Oder?
Ich würde zumindest immer mal versuchen, wenn er wieder 1 Stunde oder 2 Stunden vorm Computer sitzt, ihm einfach mal
Obsttellerchen.
Ja, nicht einen ganzen Apfel hinzulegen. Der wird da noch liegen. Liegen da aber liebevolle Apfelschnitzel. Okay. Können Sie sehr relativ sicher sein, dass die Schale hinter leer ist.
Versehentlich gegessen, ja.
Bitte?
Die werden dann versehentlich gegessen.
Die werden versehentlich gegessen, ja, cool, genau. Okay. Manchmal muss man einfach zu Tricks greifen.
Ja, das aber finde ich ganz süß eigentlich. Eine gute Idee. Zum Schluss unserer heutigen Folge würde ich jetzt gerne noch wissen, ab welchem Punkt sucht man sich Hilfe? Das haben Sie schon vorhin so ein bisschen erzählt. Und bei wem findet man Hilfe?
Also niedrigschwellig hat jeder Bezirk, jeder Landkreis, weil es ja auch überregional gehört wird, der Podcast, eine Erziehungsberatungsstelle, an die ich mich wenden kann. Da kann ich als Mutter, als Vater, als Eltern hingehen und über meine Probleme zunächst mal sprechen. Ich kann, wenn ich Vertrauen in der Schule habe, kann ich ja auch die Lehrer und Lehrerinnen als Vertrauenspersonen erstmal einbeziehen. Es gibt hier in Berlin, aber auch wieder in jedem Landkreis, gibt es einen schulpsychologischen Dienst, den ich ansprechen kann. Wenn ich das Gefühl habe, meinem Kind geht es nicht gut, meinem Kind geht es seelisch, psychisch nicht gut, dann kann ich zum Kinder- und Jugendpsychiater gehen, ich kann zu einer Kinderpsychologin oder zu einem Kinderpsychologen gehen und erstmal ein Beratungsgespräch suchen. Es gibt auch immer wieder Eltern, die kommen erstmal ohne Kind zu mir. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich natürlich immer ein Bild auch haben muss von den Kindern. Aber dann kann ich erstmal beraten und kann sagen, gut, ich denke, versuchen Sie mal Ihren Sohn oder Ihre Tochter zu bewegen, hierher zu kommen zu einem Gespräch. Das halte ich für sinnvoll. Also so kann man pyramidenmäßig im Prinzip das aufbauen. Es gibt niedrigschwellige Angebote und es gibt eben höherschwellige. Ich würde mal sagen, der Kinderpsychiater ist eher etwas höherschwelliges. Mhm. Und darunter gibt es aber eine Menge Möglichkeiten an Hilfen, die ich auch relativ komplikationslos erstmal für mich nutzen kann, um mich beraten zu lassen.
Okay, ja super. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese vielen wichtigen, spannenden Informationen. Ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wieder bei uns vorbeizuschauen und über dieses wirklich, finde ich, wichtige Thema zu sprechen.
Ja, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte und ich komme gerne wieder.
Ja, ja, haben wir ja schon ausgemacht.
Wir wissen ja schon, welches Thema.
Genau. Ich habe ja eingangs schon gesagt, wenn euch das Thema Aggression insbesondere bei kleineren Kindern plagt, dann schaut gerne auch in unser Magazin zum Thema Aggressionen von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren. Das bekommt ihr als PDF oder als E-Book oder auch als Printversion. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und wenn ihr mehr von Herrn Dr. Elpers hören wollt, dann klickt euch gerne mal durch unser Archiv. In Folge 124 haben wir über psychische Erkrankungen gesprochen und in Folge 140 ging es darum, wie wir Kinder begleiten können, die mobben oder gemobbt werden. Und die Links dazu, die sind natürlich auch in den Shownotes. Ja, für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr mögt, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin sagen wir tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.